Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Im besten Alter. Von Stefanie de Valesco. Gelesen von der Autorin selbst.
Wenn ich genau überlege, beginnt alles mit diesem einen grauen Haar auf meinem Kopf. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern. An die Morgenluft, die durch das geöffnete Fenster ins Bad dringt und mich frösteln lässt. Ich wische über den beschlagenen Spiegel, trete näher heran. Da. Weiß zeichnet sich das Haar vom dunklen Rest ab, alarmierend deutlich. Ohne zu überlegen, reiße ich es raus. Noch heute kann ich dieses eine Haar zwischen den Fingern spüren, bevor ich es ins Waschbecken werfe. Es hatte nicht nur eine andere Farbe, sondern auch eine völlig andere Textur als mein restliches Haar. Rau und hart wie Draht, seltsam im Zickzack gebogen, wie eine Antenne, die noch nicht richtig weiß, in welche Richtung sie sich aufstellen soll. Nach und nach kamen weitere weiße Haare hinzu. Es war ein Schock. Da war nicht mehr nur eine, sondern Zehntausende dieser weißen Antennen auf meinem Kopf. Als ich nicht mehr alle 6 Wochen färben wollte, empfahl meine Friseurin mir eine Silberglanzspülung gegen den Gelbstich und eine Keratinbehandlung. Mein Nachgeben in puncto Haare schien mein Körper als Katapult zu nutzen, um weitere raue, derbe Veränderungen einzuleiten. Meine Zornesfalten vertieften sich, die Augen waren trocken und ständig gerötet wie früher, wenn ich nach dem Feiern vergessen hatte, die Kontaktlinsen rauszunehmen. Dunkler Flaum wuchs mir über der Oberlippe. »Ich werde zum Tier«, schrieb ich meiner Freundin Tonja. »Jetzt kommst du auch in die Wechseljahre«, antwortete sie, schickte applaudierende Smileys und ein Zombie-Girl hinterher. Tonja hatte schon eine Weile mit Symptomen wie Schlaflosigkeit und Stimmungsschwankungen zu tun, aber ich hielt es für übertrieben, dabei gleich an die Menopause zu denken, obwohl auch ich schlecht schlief und oft grundlos übel gelaunt war. Manchmal begleitete mich tagelang eine unkontrollierte Wut auf alles und jeden. Ich beschimpfte Leute im Straßenverkehr. Ich wurde eine dieser Radfahrerinnen, die SUVs im Vorbeifahren auf die Motorhaube boxten, weil sie auf dem Radweg standen. Ich schrie Menschen an, wenn die es wagten, an der Supermarktkasse ihre Waren energisch auf das Band zu legen, bevor ich damit fertig war und mich dabei von hinten anrempelten. Begleitet wurden diese Wutphasen von großer Verzweiflung über den Zustand der Welt. Ich steigerte mich in diverse Dystopien hinein. Ökologische Apokalypse und AfD-Machtergreifung. Es würde ganz sicher bald so weit sein. Oft konnte ich später nicht mehr nachvollziehen, was mich so betrübt oder aufgeregt hatte und musste mich sogar für mein Benehmen entschuldigen. Schweigend hielt mein Partner mir dann die Female Forecaster-App ins Gesicht. Ich hatte sie ihm installiert, als ich an schlimmen PMS-Symptomen litt, die viel Streit provozierten. So konnte er besser nachvollziehen, in welcher Zyklusphase ich gerade war, und nicht alles gleich so persönlich nehmen. Aber war das tatsächlich alles nur PMS? Wechseljahre, flüsterte ich nachts vor mich hin, wenn ich mal wieder wach lag. Die Wechseljahre, auch Klimakterium genannt, von lateinisch Stufenleiter, bezeichnen die hormonelle Umstellung von älter werdenden Frauen. Auch wenn viele mit Menopause die Wechseljahre meinen, wird erst diese letzte Phase, das Ende der Menstruation, als Menopause bezeichnet. Danach können Frauen keine Kinder mehr bekommen. Eingeleitet werden die Wechseljahre durch eine Abnahme des Hormons Östrogen, welches normalerweise in der ersten Zyklushälfte für die Reifung der Eibläschen in den Eierstöcken verantwortlich ist, den monatlichen Eisprung auslöst und damit letztendlich die Fähigkeit, Nachkommen zu gebären. Manche Frauen kommen früher, manche später in die Wechseljahre, den meisten passiert es zwischen Mitte 40 und Mitte 50. Über Jahre hinweg verändert und verlangsamt sich der Menstruationszyklus, bis er schließlich ganz ausbleibt. Die Erfahrungen hier sind sehr individuell und die Zahlen, die man dazu findet, unzuverlässig. Sie reichen von 30-80% aller Frauen, die unter den klischeetypischen Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit und einer Vielzahl anderer Symptome leiden. Häufig treten Wechseljahrsbeschwerden mit anderen Faktoren in Wechselwirkung. Finanzielle Abhängigkeit vom Partner, Armut, ein unerfüllter Kinderwunsch, Vorerkrankungen wie Hashimoto oder Endometriose, der Auszug inzwischen volljähriger Kinder, all das ist parallel zu den Wechseljahren möglich und kann sie zusätzlich belasten. Zwar trafen all diese Faktoren auf mich nicht zu, aber wirklich gut ging es mir trotzdem nicht. In einer Nacht hielt ich es nicht mehr aus, und anstatt mich weiter schlaflos herumzuwälzen, stand ich auf und ging raus, streunte durch die Straßen, wühlte in Umzugskartons nach Büchern und Kleidern, schaukelte auf Spielplätzen. Dieses Streunen durch die Berliner Nacht fühlte sich so gut an, dass es mir zur Gewohnheit wurde. Mehrmals im Monat hatte ich solche Nächte und machte dann meine Tour. Einmal beobachtete ich im Bruce Lee Park eine obdachlose Frau auf einer Bank. Sie hockte dort, umgeben von schweren Permanent-Tragetaschen. Sie trug einen roten, bodenlangen Mantel und hielt ein Kartenspiel in der Hand. Als ich an ihr vorbeiging, meinte ich, Wut und Verzweiflung in ihren wachen Augen glimmen zu sehen, heiß und rot wie meine. Und ich fragte mich, ob sie womöglich gar keine Obdachlose war und hier nur herumsaß, weil sie genau wie ich nicht schlafen konnte, nur schon länger nicht als ich. Eine Ungewissheit überfiel mich, über meinen Körper und mein Leben und die Angst davor, bald neben ihr zu sitzen, verrückt vor Müdigkeit. Ein Gefühl nie gekannter Unsicherheit flutete mich. Am Tag nach der Begegnung mit der Frau auf der Parkbank ging ich ohne Termin bei meiner Gynäkologin vorbei, erzählte der Sprechstundenhilfe etwas von Unterleibsschmerzen und durfte im Wartezimmer Platz nehmen. Ich schilderte der Ärztin meine Beschwerden und tatsächlich, Perimenopause, sagte sie, der Beginn der Wechseljahre. Das ist wie eine zweite Pubertät, nur eben rückwärts. Die Symptome, die ich als prämenstruelles Syndrom in der zweiten Zyklushälfte kannte, ähnelten denen der Wechseljahre, erklärte mir die Ärztin. Es sei alles in Ordnung. Sie bot mir eine Hormonersatztherapie an. Dabei versucht man, die Beschwerden durch Hormonpräparate zu regulieren, dem Körper Botenstoffe zuzuführen, die er nicht mehr in ausreichenden Mengen selber herstellen kann. Aber ich fand meine Symptome erträglich, vor allem jetzt, da ich wusste, was in meinem Körper vorging. Und ich stand dem Ganzen kritisch gegenüber, trotz oder vielleicht weil ich gerade erst das Buch Women on Fire von der Gynäkologin Sheila DeLis gelesen hatte, offenbar eine Art Initiationslektüre in Sachen Wechseljahre und rundum empfohlen. Cool, hatte ich zu Anfang gedacht. Endlich eine Autorin, die auch der Meinung ist, dass das Bild der Wechseljahre komplett veraltet ist und dringend ein Makeover braucht. Ich versuchte mich nicht vom blumig-rosa Cover abschrecken zu lassen und las erstmal drauf los. Aber schnell nervte mich der schrille Desperate Housewives Sound. Hier hatte jemand offenbar große, große Angst vor Weiblichkeitsverlust in den Wechseljahren. Tatsächlich feiert DeLis hauptsächlich sogenannte naturidentische Hormone ab. Für deren Gewinnung kommen keine Schweineplazentas mehr zum Einsatz. Naturidentische Hormone sollen denen des weiblichen Körpers exakt gleichen. Sie lädt zum fröhlichen Pillpopping ein und warnt regelrecht davor, in den Wechseljahren keine Hormone einzunehmen. Hitzewallungen sind ein Hilferuf des weiblichen Körpers nach Hormonen. Dies ist nicht nur schwer umstritten, sondern auch gefährlich. Keine Frage, Hormonersatz ist ein Segen für stark belastete Frauen, aber eine Hormontherapie ohne Risiken und Nebenwirkungen gibt es nicht. Etwa Schlaganfall, Lungenembolie oder Thrombosen. Vor allem das Brustkrebsrisiko sei nach wie vor hoch, sagte auch meine Ärztin. Sie holte ein leichtes Mittel gegen Schlafstörungen hervor und reichte es mir mit einem milden Lächeln. Schlafsterne, die können Sie bei Bedarf einnehmen. Ich mochte die Verpackung, die orangefarbenen Vierzacksterne auf nachtblauem Hintergrund. Sie hatten etwas positiv-aggressives. Nur der mitleidige und zugleich etwas unwirsche Ton meiner Ärztin irritierte mich. Wahrscheinlich wollte sie mich trösten, als solidarische Geste unterschwellig das Ende meiner Reproduktivkraft gemeinsam mit mir betrauern und eine Art Nimm's-nicht-so-schwer-Gefühl mitgeben. Doch erst dieses Mitgefühl ließ es mich so richtig schwer nehmen. Ich fühlte mich wie eine Loserin. Ofen aus und jetzt raus. Beim Hinausgehen sah ich im Wartezimmer ein junges Mädchen sitzen, grüne Haare, Unterlippenpiercing. Meine Ärztin rief sie gut gelaunt auf, führte sie an mir vorbei ins Behandlungszimmer und verabschiedete sich bei mir mit einem letzten salbungsvollen Blick. »Don't make me angry«, dachte ich nur und zog mir meine Jacke an, als wäre ich eine Art Hulk und könnte gleich vor Wut explodieren. Auch ich war mit 14 beschwingt von einer Gynäkologin empfangen worden. Auch ich hatte damals ein Piercing im Gesicht und bunte Haare, bekam das Rezept für die Pille überreicht, mit dem augenzwinkernden Hinweis, mich trotzdem vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen. Eve, 20, stand auf der Pillenverpackung, und ich dachte sofort an den Garten Eden. Auf dich wartet das Paradies, lautete die Botschaft, und tatsächlich erlebte ich meine Adoleszenz als klassische Zeit des Erwachens, meiner Sexualität, meiner eigenen Ansichten und Sehnsüchte. Aber wie Menopause nur vorwärts, hatte niemand zu mir gesagt. Oder mich darauf hingewiesen, wie anstrengend die Pubertät werden, wie viel Zeit, Geld und Nerven sie mich kosten würde. Die Menstruationskrämpfe, die Moods, der ganze Stress, den das Frausein mit sich brachte. Die Pille musste ich wieder absetzen. Auch damals sollten Hormone mich nicht nur vor ungewollten Schwangerschaften, sondern vor allem vor den unangenehmen Folgen des Erwachsenwerdens schützen. Regelschmerzen, unreine Haut, Müdigkeit. Wieso, fragte ich mich auf dem Weg nach Hause, wieso wird die Pubertät als die großartigste Zeit des Lebens gefeiert und die Menopause bemitleidet, wo doch so offensichtlich ist, dass beide Phasen beide Seiten mit sich bringen? Es kann ja wohl nicht alles schlecht sein an den Wechseljahren, dachte ich. Die Vorstellung, nach 30 Jahren bald endlich von der Regelblutung befreit zu sein, inklusive all dem Müll, der dieser Flut vorausgeschwemmt wird, Fressattacken, Kopfweh, Wutanfälle, beschwingte mich eher. Meine Augen juckten. Na und? Ich wurde faltig. So what? Es brachte mir im öffentlichen Raum ganz neue Vorteile. Männer sahen mich zum Teil gar nicht mehr. Kein Glotzen, kein Catcalling. Sie schauten nur noch, wenn ich sie anblaffte, und sie den Hulk in mir fürchteten. Die Schriftstellerin Darcy Steinke unterscheidet in ihrem Menopause-Memoir Flashcount Diary den Hulk von anderen Superhelden. Er verfolge zwar auch Bösewichte, aber seine Gewalt habe etwas Chaotisches, Unkontrolliertes, und immer beginnen seine Ausbrüche, der für ihn typische Hulk-Out, mit gerötetem Gesicht, Schweiß auf der Stirn und einer Art Unfreiwilligkeit. Genauso, wie sie Hitzewallungen empfände und die Unfreiwilligkeit der Verwandlungsstadien, die sie in den Wechseljahren durchlebe. Ich wagte mich noch einen Schritt weiter. Waren die Wechseljahre vielleicht der Beginn einer zunächst angsterregenden Verwandlung, die letztendlich jedoch neue Superkräfte entfachte? Der Gedanke ließ mich selbst im tiefsten Berliner Winter gleich aufrechter gehen. Ich gab mir einen Superheldinnen-Kampfnamen. Arura. Von lateinisch rugare, falten, knittern. Eine Frau in den Wechseljahren, die sich nimmt, was ihr fehlt. Spanisch faltar und Deutsch falte. So lautete meine krude etymologische Herleitung. Ich entwarf im Kopf ein Kostüm für Arura, sah sie neben mir durch den Schnee stapfen, in der U-Bahn sitzen, zwischen all den Normalos. Sie trug einen langen, mit kleinen Spiegelscherben besetzten Umhang, Lackspringerstiefel mit Stahlkappen, große geometrisch unförmige Ohrringe und hochtupierte Silberhaare. Ein bisschen wie die Disney-Schurkinnen aus meinen Lieblingskinderfilmen, Cruella de Vil, Seehexe Ursula oder die Herzkönigin. All diese exaltierten, herrlich bösen Frauen, die nur um ihren eigenen Vorteil bedacht waren und dafür am Ende meist mit dem Tod bestraft wurden. Und hatten nicht auch Lehrerinnen und Mütter in meiner Jugend ein bisschen so ausgesehen, mit ihren crazy Haaren, großen Holzohrringen und gemusterten, wallenden Kleidern? Auch ein bisschen Pubertät, nur rückwärts. Der Menopause-Look. Ich muss dabei an Gudrun, die Mutter meiner Schulfreundin Asti, denken. Wie es sich in den 80ern gehörte, machte Gudrun eine Farbberatung, kaufte sich neue Kleider, Naturstoffe mit Mustern, die an Wildtiere erinnerten. Belacht wurde sie dafür von Asti, auch für den Töpferkurs, für den sie sich anmeldete, oder wenn sie mit ihrer schwabbelnden Hüfte vor dem Spiegel stand und Bauchtanzübungen machte. Auch ich beobachtete Gudruns Verwandlung mit amüsierter Fremdscham. Heute schäme ich mich dafür, die Zeichen nicht gelesen haben zu können. Wie auch, wenn die Wechseljahre bis heute ausschließlich als biologischer Teiltod und soziales Ende von Frauen inszeniert werden, statt als Abenteuer und Aufbruch. Ich erzählte Tonja von meiner Idee, die Menopause als glamouröses Superheldinnen-Event zu feiern, aber es kamen nur ein paar achselzuckende Emojis zurück. Die Wechseljahre zu umarmen kann ich mir nicht leisten. Ohne Medikamente wache sie jede Nacht um 2 Uhr auf und schlafe bis 5 Uhr nicht mehr ein. Um 6 klingelte bei ihr der Wecker, Die Kinder mussten angezogen, gewaschen, ernährt, in die Kita und in die Schule gebracht werden. Danach fuhr Tonja ins Büro oder absolvierte einen Zoom-Marathon im Homeoffice. Und ich? Mit den Schlafsternen schlief ich nachts inzwischen besser und konnte mich langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass eine neue, unbekannte Lebensphase angebrochen war. Weil ich Zeit dazu fand, weil ich keine Kinder hatte und keine festen Arbeitszeiten, konnte ich es mir leisten, mich auf die Wechseljahre einzulassen, zu versuchen, ihnen etwas Gutes abzugewinnen. Tonja hingegen musste sich da irgendwie durchschleppen. Wo war in ihrem Leben noch Platz für ein Biest mit Superkräften und Spiegelumhang? Eine Arura wird als Problem wahrgenommen, wenn Frauen in Strukturen leben, in denen sie immer nur die fürsorgliche Mutter, verständnisvolle Ehefrau, erfolgreiche Karrierefrau und heiße Göttergattin performen müssen. In allen Kulturen der Welt werden Übergänge wie Geburt, Tod, Adoleszenz oder Mutterschaft rituell begangen. Die vielen kulturwissenschaftlichen Abhandlungen und Untersuchungen, die sich mit sogenannten Schwellenphasen beschäftigen, konstatieren allesamt, so unterschiedlich die Kulturen, so ähnlich die Riten bei genauerer Betrachtung. Ob Konfirmation oder Babyshower, ob Bauchnabelpiercing oder Beschneidung, Party bleibt Party und Schmerz bleibt Schmerz. Doch ausgerechnet der Übergang, der den Namen Wechsel schon im Namen trägt, wird in keinster Weise rituell gewürdigt. Mehr noch, mir ist keine Untersuchung bekannt, die diese Abwesenheit thematisiert, geschweige denn danach fragt, warum das so ist. Warum sind die Wechseljahre, das Sprechen darüber und ein offener Umgang damit ein so großes Tabu? Daran musste ich denken, als ich in einer meiner schlaflosen Nächte im Bruce Lee Park mal wieder auf der Schaukel saß. Die obdachlose Frau hockte unter dem Regenschutz auf der Bank. Sie brabbelte ein bisschen vor sich hin, als würde sie Vokabeln lernen. Kurz überlegte ich, sie anzusprechen. Bist du auch schlaflos in den Wechseljahren? Die Frau hätte mich für bekloppt gehalten, es vielleicht sogar als Beleidigung empfunden. Die Schweizer Psychologin Julia Onken nennt die Wechseljahre weniger ein medizinisches als ein kulturelles Problem und sieht nicht nur Männer, sondern genauso auch Frauen dafür verantwortlich. Vor allem junge Frauen befeuerten das Klischee der Wechseljahre als Abdankung an das Leben. Und auch Tonja reagierte zunehmend genervt, als ich sie mit den Übergangsphasen zutextete. Vielleicht war sie auch sauer, weil ich bei unserem letzten Treffen vor ihrer Familie unsere Wechseljahre angesprochen hatte. Jedenfalls bat sie mich, das Thema auch mal gut sein zu lassen. Doch gleich danach entschuldigte sie sich dafür, schrieb: Sorry, ich finde es gut, dass du dich da so reinhängst. Aber ich glaube nicht an diese Parallelen zwischen Adoleszenz und Wechseljahren. Klar war vieles scheiße in der Pubertät, aber hauptsächlich haben wir es doch gefeiert, weil es eine geile Zeit war. Das Versprechen auf die Zukunft löse sich in der Pubertät anders ein als in der Menopause. Was komme denn auch groß nach der Menopause? Gar nichts mehr. Sie habe sogar irgendwo gelesen, dass die Menopause ein Wohlstandssymptom sei. Früher seien Frauen gar nicht so alt geworden, um die Wechseljahre zu erleben. Und andere Säugetiere? Die seien alle reproduktiv bis zum bitteren Ende. Jetzt war ich die Gekränkte. Heißt das, ich habe mir mein ganzes Aruga-Empowerment eingebildet? Bin ich auf eine selbstgesponnene Utopie hereingefallen, einfach nur, weil ich es nicht verknapsen kann, dass die Fetten, die guten, prallen, feuchten, Jahre vorbei sind? An einem meiner Wuttage, die ich in der Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg verbringe, lese ich mich durch alles, was es zum Thema Biologie und Wechseljahre gibt. Schnell ist klar, die Menopause ist katastrophal wenig erforscht. Ich finde außerdem heraus, dass sie auf unserem Planeten tatsächlich eine evolutionsbiologische Rarität ist. Nur wenige andere Arten, außer dem Homo sapiens, durchleben Wechseljahre und leben danach postmenopausal noch jahrzehntelang weiter. Schimpansen beispielsweise und einige Walarten wie Orcas, Belugas und Narwale. Bei den Orcas blieb ich hängen. Sie leben in größeren Gruppen, sogenannten Pods, zusammen. Sie werden mit etwa 15 Jahren geschlechtsreif, durchlaufen ab ihrem 40. Lebensjahr eine menopausale Phase und leben danach noch bis zu 50 Jahre weiter. Der Verhaltensbiologe Darren Croft, der seit Jahrzehnten Orcas beobachtet, hat festgestellt, dass Orca-Weibchen klassische Leader sind, sobald sie die Menopause durchlebt haben. Immer werden POTS von älteren Orca-Weibchen angeführt. Durch ihre langjährige Erfahrung sind sie vor allem in Krisenzeiten in der Lage, das Überleben der POTS zu sichern, indem sie zum Beispiel Lachsvorkommen ausmachen können, die andere Familienmitglieder nicht kennen. Sie finden diese nicht nur, sondern sorgen auch dafür, dass Nahrung effizient gejagt werden kann. Zum Beispiel, indem sie Bogenwellen formen, um Fischschwärme an einer Stelle zu halten oder Seehunde von Eisschollen zu vertreiben. Vor allem die männlichen Nachkommen der Anführerinnen profitieren von ihrem Status und bleiben ein Leben lang an der Seite ihrer Mütter. Verstirbt diese, verschwinden auch die Privilegien der Söhne innerhalb der POTS. Die nicht reproduktive Lebenszeit ergebe evolutionsbiologisch Sinn, weil so die Prosperität des POTS stabiler würde, so Croft. Und er geht noch weiter. Ähnlich ließe sich erklären, warum auch Frauen in die Wechseljahre kämen. Also um Anführerinnen in menschlichen Gemeinschaften zu werden? Oh mein Gott. Ich springe auf. Mein Sitznachbar erschreckt sich. Sorry, sage ich und packe meine Sachen. Zu Hause schicke ich Tonya Darren Crofts Abstract. Allein die Vorstellung, dass nach der Menopause vielleicht die wichtigste und beste Zeit meines Lebens beginnt, verpasst mir einen harten Endorphinkick. Das Leben erscheint mir plötzlich wieder verheißungsvoll. Ich denke, was wäre wohl, wenn alle Frauen die kulturelle Gewissheit hätten, für gesellschaftliche Führung bestimmt zu sein, wie bei den Orcas? Mit welch komplett anderem Mindset ich meiner Zukunft entgegensehen würde, wie easy ich die Beschwerden umarmen, ihnen vielleicht sogar entgegenfiebern würde. Ist das vielleicht der Grund dafür, weshalb die Menopause aus dem Alltag verdrängt und abgewertet wird? Weil da draußen eine Angst herrscht vor der Macht älterer Frauen? Ein paar Tage später schickt Tonya mir die Einladung zu einer Audiowalk-Nachtwanderung der Performance-Künstlerin Mareike Wenzel. Wir treffen uns auf dem Moses-Mendelssohn-Platz. Es ist dunkel, aber noch sommerlich mild. Eine kleine Gruppe von Frauen und einigen jungen Männern lauscht gespannt der Einführung von Mareike Wenzel. Sie erzählt, wie sie mitten in einer Theaterarbeit in Hamburg von ihren schlaflosen Nächten überfallen wurde und von einem Tag auf den anderen nicht mehr in der Lage war, ihren Alltag zu bewältigen. Wir stöpseln unsere Kopfhörer ein und machen uns auf in den angrenzenden Park. Ich wandere eine Weile herum und höre den Stimmen der Frauen zu. Alles ältere Frauen, die bereits die Menopause erreicht haben. Ihren Stimmen ist ein Schrecken anzuhören, den ich gut kenne und der offenbar auch Jahre später noch nachhallt. Die Ursache dafür scheint mir nicht nur bei Symptomen zu liegen, sondern darin, die Beschwerden und Erfahrungen überhaupt richtig einordnen zu können, sie als Geschichte ihrer Körper zu begreifen, obwohl diese ihnen nie zuvor erzählt wurde. Geschichtenlosigkeit nennt die Schriftstellerin Kata Pollitt dieses Gefühl. Die Geschichte vieler Frauen endet mit Haus, Kindern und einem liebevollen Ehemann. Diese Geschichte, schreibt Pollitt, genügt nicht, um ein Leben zu füllen. Noch dazu legt sie die Handlungsstränge in die Hände von anderen, von Männern, die entscheiden, ob sie Gefallen finden, lieben, Heiratsanträge machen und Frauen echtes Erwachsensein überhaupt ermöglichen. Tonya und ich geben die Kopfhörer zurück und machen uns zu Fuß auf den Heimweg. Wahrscheinlich ist das bei mir alles schon viel früher losgegangen, sagt Tonya leise. Die letzten Jahre waren sehr anstrengend. Nicht nur die Schlafstörung. So viel anderes. Ein solches Durcheinander und Desorientierung. Aber ich bin gar nicht darauf gekommen, dass es mit den Wechseljahren zu tun haben könnte. Beim Spätkauf holen wir eine Flasche Wein und setzen uns im Bruce Lee Park auf die Schaukeln, reichen die Flasche hin und her. »Wo ist denn die obdachlose Frau?«, fragt Tonya. »Es sei vielleicht noch etwas früh«, antworte ich. Eine Weile reden Tonya und ich über Darren Croft und die Orca-Forschung. Und Tonya erwähnt, dass Orcas eine Weile lang immer wieder Segelboote in der Mittelmeerregion attackierten und dass man bis heute nicht wisse, warum. Ob das vielleicht wütende Orca-Weibchen waren, die kapiert hatten, dass Menschen das Problem sind und einfach mal ordentlich Bescheid geben wollten? So eine wäre sie auch gerne mal, sagt Tonya. Wir müssen lachen. Und ich fühle mich an meine Mutter erinnert, an ihre krassen Ausraster in den 90ern, als sie so alt war wie ich jetzt. Ich erzähle, wie sie einmal den Verstärker meines Bruders aus dem Fenster warf, wahrscheinlich weil es ihr zu laut war, weil sie meinen Bruder dutzende Male gebeten hatte, ihn leiser zu stellen oder ganz aus, weil das Ding unfassbar viel Strom fraß, weil er ihre Bitten nie richtig ernst nahm, genauso wenig wie ich, weil sie am Ende eh immer lieb und nachgiebig wurde. Und dann plötzlich nicht mehr. Ich erzähle, wie sie einmal all die Unordnung in meinem Zimmer in einen Teppich packte, ihn aufrollte und in den Keller warf. Und ich schockiert anfing, endlich aufzuräumen. Meine Mutter entschuldigte sich danach bei uns, bezahlte meinem Bruder die Reparatur, half mir, den Teppich wieder hochzuschleppen. Das Wort Menopause hörte ich in diesem Zusammenhang nicht. Mein Bruder und ich dachten einfach, sie ist jetzt eine dieser 40-jährigen frustrierten Spinatwachteln, die nicht damit klarkommt, dass sie älter wird und unbrauchbar. Fehlt nur noch, dass sie wie Astis Mutter Gudrun anfängt, Bauchtanz zu lernen. Eine Weile schaukeln und trinken wir. Irgendwann sind wir ganz schön angeschickert. Wir stellen uns vor, Novizinnen zu sein, auf dem Weg in einen neuen, reiferen Zustand. Wir stellen uns vor, in einer Gesellschaft zu leben, die uns langsam und behutsam darauf vorbereitet, das Kinderkriegen hinter uns zu lassen und stattdessen Führung zu übernehmen. Dass das ganz selbstverständlich für uns ist, weil wir umgeben sind von postmenopausalen Frauen in Vorständen und Parlamenten, von Philosophinnen und Wissenschaftlerinnen, die ganz selbstverständlich als ältere Frauen immer bedeutsamer und wichtiger für uns wurden. Fast schon wie Popstars, die wir verehren. Dass auch unsere Mütter und Großmütter diesen Schritt nach vorn gegangen sind. Und dass wir uns freuen können auf alles, was kommt, egal wie schlaflos wir gerade sind. Tonja kriegt ganz rote Wangen. Da klingelt ihr Telefon. Ihr Mann ist dran. Ob sie mal auf die Uhr geschaut habe, er habe ihr Nachrichten geschrieben, es sei schon fast Mitternacht. Tonja nimmt einen letzten Schluck aus der Flasche und macht sich auf den Heimweg. Ich bleibe noch. Ich will auf die obdachlose Frau treffen, diesmal spreche ich sie an. Aber die Frau kommt nicht und gegen eins mache auch ich mich auf den Heimweg. Am Morgen sehe ich eine Nachricht von Tonja. Ich bin noch mal zurück, auf den Spielplatz. Die Frau kam und ich habe sie angesprochen. Sie heißt Ute und ist gar nicht in den Wechseljahren. Sie ist schon 60 und aus ihrer Wohnung rausgeflogen. Wenn du mich fragst, hat sie außerdem ein Alkoholproblem. Kann sein, denke ich. Aber vielleicht begann Utes Abstieg zunächst mit einer kulturellen Obdachlosigkeit, von der ich inzwischen alle Frauen in den Wechseljahren bedroht sehe. Ob sie nicht genau in dieser Phase den Halt verlor, ähnlich wie Pubertierende, die in der Adoleszenz aus der Spur geraten, wenn sie im Elternhaus und in der Schule nicht genügend Unterstützung erfahren? Und wie anders, wie sicher und getragen Frauen vielleicht in diese Phase gehen könnten, wenn wir die Verwandlung, wie ich die Wechseljahre inzwischen bezeichne, bereits bei unseren Müttern ohne Tabus, stattdessen mit einer eigenen Sprache und Bildern, mit Geschichten und popkulturellen Referenzen erlebt hätten, mit gefeierten Actionheldinnen wie meine Arura? Wenn wir den Aufzug der Gudruns dieser Welt nicht als peinlich, sondern als wichtige Neuorientierung interpretiert hätten, als ernstes Spiel an den biologischen und kulturellen Grenzen ihrer Frauenkörper, um daraus eine neue Identität entstehen zu lassen, genau wie in der Adoleszenz? Die Arura in mir werde ich jedenfalls nicht mehr wegcremen, sondern ihr gut sichtbar den Platz einräumen, der ihr gebührt.
Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Koproduktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportage Nummer 78. Text Stefanie de Valesco. Sprecherin Stefanie de Valesco. Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies. Sounddesign Benjamin Rudert.